Bibelauslegung. Kapitel 10. Sie müssen zur Ehre Gottes leben. Die als Vorbild aufgezeichnete Geschichte und die auferbauende Freiheit. Werden nicht alle, die an das Evangelium von Wasser und Geist glauben und ihm folgen, zu denjenigen, die das Ziel erreichen? Denn ich will nicht, dass ihr unkundig seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle auf Moses getauft wurden in der Wolke und in dem Meere und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. An den meisten derselben aber hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Verse 1 bis 5. Aus der Perspektive der Bibel geht durch das Wort hervor, dass selbst unter den Menschen, die an das Wort des Evangeliums von Wasser und Geist glauben und ihm folgen, nicht alle bis zum Ende dasselbe Ergebnis erreichen. Dies liegt nicht daran, dass es dem Evangelium von Wasser und Geist selbst an etwas mangelt, sondern es hängt damit zusammen, ob ein Mensch im Rahmen dieses Evangeliums aus Glauben lebt. Jesus erklärte diese Tatsache durch verschiedene Gleichnisse. Im Gleichnis vom Sämann in Matthäus Kapitel 13 wurde derselbe Same gesät, doch es zeigen sich vier unterschiedliche Ergebnisse. Ein Teil des Samens fällt auf den Weg und bringt keine Frucht, ein anderer fällt auf felsigen Boden, wächst eine Weile und verdorrt dann, und wieder ein anderer wird von Dornensträuchern erstickt und kann nicht wachsen. Es wurde jedoch gesagt, dass der Same, der auf guten Boden fiel, Frucht brachte. Dieses Gleichnis veranschaulicht die Tatsache, dass selbst wenn man dasselbe Wort des Evangeliums von Wasser und Geist hört, das Ergebnis des Glaubens je nach dem Herzenszustand desjenigen, der dieses Wort empfängt, variieren kann. Ebenso betont der Hebräerbrief, wie wichtig es ist, den Glauben bis zum Ende zu bewahren. In Hebräer Kapitel 3, Vers 14 heißt es: Denn wir sind Genossen des Christus geworden, wenn wir anders den Anfang der Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Dieses Wort bedeutet, dass das Glaubensleben nicht mit seinem Anfang endet, sondern dass der Glaube, der bis zum Ende durchhält, entscheidend ist. Jesus sagte auch in Matthäus Kapitel 24, Vers 13, wer aber ausharrt bis ans Ende, dieser wird errettet werden. Anstatt zu bedeuten, dass Gott einen Menschen verlässt, betont dieses Wort vielmehr, dass der Glaube das Leben desjenigen ausmacht, der dem Wort des Herrn mit dem Glauben folgt, der dem Wort des Evangeliums von Wasser und Geist vertraut. Zudem zeigt sich in der Bibel die Tatsache, dass es selbst innerhalb der Kirchengemeinde Menschen geben kann, die äußerlich denselben Glauben bekennen, in Wirklichkeit aber aus anderen Beweggründen folgen. Selbst unter den vielen Menschen, die Jesus folgten, entschieden sich einige, auf halbem Weg aufzugeben. Daher sagte Jesus in Johannes Kapitel 8, Vers 31, »Wenn ihr in meinem Worte bleibet, so seid ihr wahrhaft meine Jünger.« Letztendlich besteht der Kern dieser Frage darin, dass der Glaube an das Evangelium von Wasser und Geist keine Angelegenheit von bloßem Wissen oder einem bloßen Anfang ist, sondern eine Frage der Lebensrichtung und des fortwährenden Glaubens. Ein Mensch, der der Wahrheit Gottes glaubt und ihr folgt, wird in diesem Glauben beständig in Abhängigkeit von Gott leben. Und wenn er in diesem Glauben bleibt, übernimmt Gott bis zum Ende die Verantwortung für dieses Leben. Daher richtet die Bibel stets dieselbe Ermahnung an diejenigen, die auf dem Weg des Glaubens stehen. Sie lautet, das Evangelium als kostbar zu erachten, im Wort dieser Wahrheit zu bleiben und am Glauben bis ans Ende der Welt festzuhalten. Ein Mensch, der so lebt, wird letztendlich zu einem Leben geführt, das das von Gott bereitgestellte Ziel erreicht. Paulus fasst die Generation des Exodus wie folgt zusammen. Sie waren alle unter der Wolke und gingen durch das Meer, wurden auf Mose getauft und aßen alle dieselbe geistliche Speise und tranken denselben geistlichen Trank. Betrachtet man ihre äußere Erscheinung, so waren sie eine Generation, die alle Vorbilder und Schatten des Evangeliums erlebte. Das Rote Meer war ein Vorbild des Wassers, der Taufe. Das Wasser, das aus dem Felsen kam, war ein Vorbild auf Christus, und das Manna war ein Vorbild auf das Brot des Lebens. Dennoch erklärt Paulus sehr direkt, aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Der Grund dafür ist offensichtlich. Er liegt darin, dass zwar die äußere Form vorhanden war, das Wort Gottes, aus Glauben zu leben, jedoch nicht in ihren Herzen war. Das Wort des Evangeliums von Wasser und Geist ist keine Liste religiöser Erfahrungen oder eine Reihe von Übergangsriten. Es ist eine Heilsbeziehung, die wahrhaftig und persönlich mit Christus selbst verbunden ist. Ist es nicht richtig, Misserfolge als Spiegel zu betrachten, daraus Lehren zu ziehen und dem Herrn zu folgen? Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, dass wir nicht nach bösen Dingen gelüsten, gleich wie auch jene gelüsteten. Werdet auch nicht Götzendiener, gleich wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, zu essen und zu trinken, und sie standen auf, zu spielen. Auch lasst uns nicht Hurerei treiben, gleich wie etliche von ihnen Hurerei trieben, und es fielen an einem Tage 23.000. Lasst uns auch den Christus nicht versuchen, gleich wie etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murret auch nicht, gleich wie etliche von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. Alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf welche das Ende der Zeitalter gekommen ist. 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Verse 6 bis 11. Aus der Perspektive der Bibel ist es absolut richtig, die Fälle von Menschen, die auf dem Weg des Glaubens gescheitert sind, als Spiegel zu betrachten, um daraus Lehren zu ziehen und dem Herrn zu folgen. Gott hat viele Geschichten und Ereignisse in der Bibel aufgezeichnet, und einer der Zwecke bestand genau darin, dass die Menschen späterer Generationen daraus lernen können. Der Apostel Paulus spricht diese Tatsache deutlich aus. In 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 11, sagt er: Alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf welche das Ende der Zeitalter gekommen ist. Dieses Wort besagt, dass die Misserfolge und das Straucheln in der Geschichte des Volkes Israel keine bloßen vergangenen Ereignisse sind, sondern aufgezeichnet wurden, um den heute lebenden Menschen als Warnung und Lehre zu dienen. Obwohl das Volk Israel die Gnade Gottes erfuhr, wandte es sich mehrfach von Gott ab und erlebte aufgrund von Ungehorsam und Begierde viele Misserfolge. Indem Paulus diese Ereignisse erwähnt, ermahnt er die gläubigen Menschen, sich warnen zu lassen und zu lernen, um nicht dieselben Fehler zu wiederholen. Die Bibel verzeichnet nicht nur die Geschichten von Menschen, die aus Glauben lebten und von uns gegangen sind. Viele Schwächen und Misserfolge, wie Davids Verfehlung, Petrus Verleugnung und Israels Ungehorsam, sind ebenfalls darin festgehalten. Dies liegt daran, dass die Bibel kein Buch ist, das darauf abzielt, den Menschen zu verherrlichen, sondern das Wort, das uns dazu anleitet, dem Wort Gottes zu glauben und ihm zu folgen. Durch die Fälle des Scheiterns können wir einige wichtige Lektionen lernen. Erstens erkennen wir die Tatsache, dass jeder schwach sein kann und wir uns daher stets auf Gott verlassen müssen. Zweitens wird uns bewusst, dass Stolz und ein egozentrisches Herz letztendlich zum Straucheln auf dem Weg des Glaubens führen können. Drittens lernen wir, dass der Weg, an Gott zu glauben und nach Gottes Wort zu leben, der sichere Weg ist. Daher darf ein gläubiger Mensch die Misserfolge anderer nicht einfach als Zielscheibe für Kritik oder Verurteilung betrachten, sondern muss sie als Spiegel nutzen, um auf sich selbst zurückzublicken. Genau diese Haltung lehrt auch die Bibel. Letztendlich ist es eine sehr wichtige Einstellung auf dem Weg des Glaubens, durch die Fälle des Scheiterns Lehren zu ziehen und dem Herrn zu folgen. Eine solche Haltung ist die richtige Einstellung, die einen Menschen nicht stolz, sondern demütig macht und ihn dazu bringt, sich noch mehr auf Gott zu verlassen. Paulus zählt die von Israel begangenen Sünden auf: das Verlangen nach dem Bösen, Götzendienst, sexuelle Unmoral, das Versuchen Gottes und Murren. Im Anschluss daran erklärt er: Diese Dinge aber sind unsere Vorbilder geworden und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf welche das Ende der Zeitalter gekommen ist. Der Kern ist folgender: Sie scheiterten nicht daran, dass es ihnen an der Sehnsucht nach Errettung mangelte. Sie wurden vernichtet, weil sie die Errettung auf die leichte Schulter nahmen. Das Evangelium von Wasser und Geist ist kein Evangelium, das die Sünde verbirgt, sondern ein Wort des Evangeliums, das der Sünde ein Ende setzt und den Menschen aufrecht vor Gott hinstellt. Stolz ist die Vorhut des Scheiterns. Ist es nicht richtig, dem Herrn mit einem demütigen Herzen zu folgen? Daher, wer zu stehen sich dünkt, sehe zu, dass er nicht falle. Keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt. 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Verse 12 bis 13. Gemäß den Lehren der Bibel geht ein stolzes Herz dem Scheitern und Straucheln voraus, und es ist richtig, dem Herrn mit einem demütigen Herzen zu folgen. Dies liegt daran, dass ein stolzes Herz vor Gott den Menschen von Gott entfernt, während Demut und der Glaube, der dem Wort Gottes vertraut, es dem Menschen ermöglichen, Gott näher zu kommen. In Sprüche, Kapitel 16, Vers 18, heißt es: Hoffart geht dem Sturze und Hochmut dem Falle voraus. Dieses Wort zeigt, dass Stolz kein bloßes Charakterproblem ist, sondern ein geistliches Problem, das einen Menschen letztendlich zum Straucheln bringt. Wenn ein Mensch stolz wird, verlässt er sich auf sich selbst anstatt auf Gott, was zur Folge hat, dass er auf den falschen Weg gerät. Im Gegensatz dazu lehrt die Bibel, dass Demut eine sehr wichtige Haltung des Glaubens ist. In 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 5 heißt es: Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Gott schenkt demjenigen Gnade und Liebe, der seine Schwachheit anerkennt und sich auf Gott verlässt, anstatt demjenigen, der versucht, sich aus eigener Kraft zu erheben. Jesus selbst gab ebenfalls ein Beispiel für Demut. In Philipper Kapitel 2 steht geschrieben, dass Jesus, obwohl er Gott gleich ist, sich selbst erniedrigte und als Mensch zu uns kam. Er ließ die Sünden der Welt durch die Taufe, die er von Johannes empfing, auf sich übertragen und nahm am Kreuz sogar die Strafe der Sünde für uns auf sich, um unser Retter zu werden. Das Leben Jesu zeigt, dass der Weg der Demut und des Gehorsams der Weg ist, an dem Gott Wohlgefallen hat. Dem Herrn mit einem demütigen Herzen zu folgen, hat mehrere Bedeutungen. Erstens bedeutet es, ein Herz zu haben, das sich auf Gott verlässt, ohne die eigene Weisheit oder Fähigkeit als absolut zu betrachten. Zudem bedeutet es die Haltung, das Wort Gottes als Maßstab für das eigene Leben zu setzen, anstatt stur nur auf den eigenen Gedanken zu beharren. Darüber hinaus zeigen sich ein demütiges Herz und der Glaube in der Art und Weise, wie man mit anderen Menschen umgeht. Ein stolzes Herz versucht, sich selbst zu erheben und andere herabzusetzen, während ein demütiges Herz dazu führt, andere zu respektieren und die Gemeinschaft aufzubauen. Letztendlich ist der Weg des Glaubens, von dem die Bibel spricht, nicht der Weg des Stolzes, sondern der Weg der Demut. Stolz bringt einen Menschen zum Straucheln, aber Demut lässt ihn Gott näher kommen. Daher kann man sagen, dass ein Leben, in dem man dem Herrn mit einem demütigen Herzen folgt, die richtige Glaubenshaltung ist, an der Gott Wohlgefallen hat. Paulus spricht zugleich eine Warnung und einen Trost aus. Daher, wer zu stehen sich dünkt, sehe zu, dass er nicht falle. Dies ist keine Drohung, dass man die Errettung verlieren könnte, sondern eine Warnung vor einem Glauben, der auf dem Vertrauen in die eigene Überzeugung beruht. Und er fügt sogleich eine Verheißung hinzu: Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird. Diejenigen, die auf dem Evangelium von Wasser und Geist stehen, sind nicht von Glaubensprüfungen ausgenommen. Vielmehr sind sie diejenigen, die den Glauben haben, dass selbst inmitten einer Prüfung bereits ein Ausweg bereitet ist. Alle Dinge gehören dem Herrn. ist es daher nicht richtig, sie zum Nutzen des Herrn zu gebrauchen und zu essen? Darum, meine Geliebten, fliehet den Götzendienst. Ich rede als zu Verständigen, beurteilet ihr, was ich sage. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brote. Sehet auf Israel nach dem Fleische. Sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen, in Gemeinschaft mit dem Altar? Was sage ich nun? Dass das einem Götzen Geopferte etwas sei? Oder dass ein Götzenbild etwas sei? Sondern dass das, was die Nationen opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch. Ihr könnt nicht des Herrn Tisches teilhaftig sein und des Dämonen Tisches. Oder reizen wir den Herrn zur Eifersucht? Sind wir etwas stärker als er? 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Verse 14 bis 22. Gemäß den Lehren der Bibel gehören alle Dinge dem Herrn. Daher kann man sagen, dass es die richtige Haltung ist, sie zum Nutzen und zur Ehre des Herrn zu gebrauchen. Dies liegt daran, dass Gott derjenige ist, der alle Dinge erschaffen hat und letztendlich alles Gott gehört. In Psalm Kapitel 24, Vers 1 heißt es: Jehovas ist die Erde und ihre Fülle, der Erdkreis und die darauf wohnen. Dieses Wort verdeutlicht die Tatsache, dass alles in der Welt nicht der absolute Besitz der Menschen ist, sondern Gott gehört. Auch der Apostel Paulus spricht dasselbe Prinzip an, als er in 1. Korintherbrief, Kapitel 10, die Frage der Speisen erklärt. In 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 26 sagt er: Denn die Erde ist des Herrn und ihre Fülle. Dieses Wort bedeutet, dass die Dinge, die Gott erschaffen hat, an sich nicht von Natur aus unrein oder böse sind. Die Dinge, die Gott gegeben hat, können mit Danksagung und Glauben gegessen werden. Zugleich stellt Paulus jedoch einen wichtigen Maßstab auf. Er sagt, dass ein Mensch nicht bloß nach dem Kriterium »darf ich es gebrauchen?« urteilen sollte, sondern stets die Ehre Gottes und den Nutzen der anderen mitbedenken muss. Daher ermahnt er in 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 31, »Ob ihr nun esset oder trinket oder irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes.« Dieses Wort bedeutet, dass alles, was wir gebrauchen, letztendlich in einer Weise genutzt werden muss, die Gott verherrlicht. Es ist die richtige Haltung, das, was Gott gegeben hat, nicht nur für die eigenen Begierden zu verwenden, sondern in einer Weise, die Gott gefällt, während wir ihm dafür dankbar sind. Zudem sagt Paulus in 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 24, »Niemand suche das Seine, sondern das des Anderen.« Dies bedeutet, dass man selbst beim Gebrauch dessen, was Gott gegeben hat, den Nutzen der Gemeinschaft und den Glauben der Brüder berücksichtigen muss. Letztendlich ist das Prinzip, von dem die Bibel spricht, eindeutig. Alle Dinge gehören Gott, und die Dinge, die Gott gegeben hat, dürfen mit Danksagung gebraucht werden. Der Maßstab für ihren Gebrauch darf jedoch nicht bloße persönliche Befriedigung sein, sondern ein Herz, das an die Ehre Gottes, den Nutzen des Evangeliums und das Wohl der anderen denkt. Diese Glaubenshaltung ist die richtige Lebenseinstellung, an der Gott Wohlgefallen hat. Paulus spricht die schärfste Warnung aus: Fliehet den Götzendienst. Dieses Problem ist keine bloße moralische Frage, sondern eine Frage der Vereinigung. Der Kelch der Segnung ist die Teilhabe am Blut Christi und das Brot ist die Teilhabe am Leib Christi. Dies entspricht exakt der Struktur des Wortes vom Evangelium von Wasser und Geist mit der Taufe Jesu und dem Kreuz. Durch die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, wurden die Sünden der Welt auf den Leib Jesu übertragen. Durch das Blut am Kreuz wurde das Gericht über die Sünde vollendet und durch den Heiligen Geist ist der Gläubige eins mit dem Leib Jesu Christi geworden. Daher kann jemand, der mit Christus vereint ist, nicht gleichzeitig mit Götzen vereint sein. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch, ihr könnt nicht des Herrn Tisches teilhaftig sein und des Dämonentisches. Wäre es nicht richtig, so zu handeln, dass man den Nutzen aller Menschen sucht? Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Niemand suche das Seine, sondern das des Anderen. Alles, was auf dem Fleischmarkte verkauft wird, esset, ohne zu untersuchen, um des Gewissens willen. Denn die Erde ist des Herrn und ihre Fülle. Wenn aber jemand von den Ungläubigen euch einladet und ihr wollt hingehen, so esset alles, was euch vorgesetzt wird, ohne zu untersuchen, um des Gewissens willen. 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Verse 23 bis 27. Gemäß den Lehren der Bibel kann man sagen, dass der Glaube, der so handelt, dass er den Nutzen aller Menschen sucht, die richtige Haltung ist. Dies liegt daran, dass das Glaubensleben nicht eng mit einem egozentrischen Leben verbunden ist, sondern mit einem Glaubensleben, das den Nutzen der anderen berücksichtigt. Der Apostel Paulus sagt in 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 33, »Gleich wie auch ich mich in allen Dingen allen gefällig mache, indem ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den der vielen, auf das sie errettet werden.« Dieses Wort zeigt, dass der Maßstab für das Leben des Paulus nicht sein eigener Nutzen war, sondern den Zweck hatte, den Nutzen und die Errettung der Menschen herbeizuführen. Zudem sagt Paulus in 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 24, »Niemand suche das Seine, sondern das des Anderen.« Dies verdeutlicht das Prinzip, dass ein gläubiger Mensch in einer Weise handeln sollte, die für andere hilfreich ist, anstatt bloß auf den eigenen Rechten und der eigenen Freiheit zu beharren. Den Nutzen aller Menschen zu suchen, bedeutet nicht einfach, so zu handeln, dass man den Gefühlen der Menschen schmeichelt. Der Nutzen, von dem die Bibel spricht, bedeutet nicht bloße menschliche Befriedigung, sondern geistlichen Nutzen und die gute Ausrichtung des Lebens. Daher bemüht sich ein gläubiger Mensch, in einer Weise zu handeln, die den Menschen hilft und ihren Glauben sowie ihr Leben auferbaut. Eine solche Haltung zeigt sich auch im gerechten Leben Jesu. Jesus suchte nicht zuerst seine eigene Bequemlichkeit oder seine eigenen Rechte, sondern führte ein Leben des Dienstes für die Errettung der Sünder. Daher sagte Jesus, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Darüber hinaus wird ein Leben, das den Nutzen aller Menschen sucht, zu einem Leben, das die Gemeinschaft auferbaut. Wenn jeder nur seinen eigenen Nutzen verfolgt, wird die Gemeinschaft Konflikte und Spaltung erleben. Wenn man jedoch den Nutzen des anderen berücksichtigt, wird die Gemeinschaft gesünder aufgebaut. Letztendlich ist das Glaubensleben, von dem die Bibel spricht, eindeutig. Ein Gläubiger darf niemand sein, der nur auf seinen eigenen Nutzen zentriert lebt, sondern muss ein Leben führen, in dem er handelt, während er die Errettung der anderen und den Nutzen der Gemeinschaft berücksichtigt. Dieses Leben ist ein Glaubensleben, an dem Gott Wohlgefallen hat, und man kann sagen, dass es die Art und Weise ist, das Wort des Evangeliums von Wasser und Geist im tatsächlichen Leben zu offenbaren. Noch einmal taucht das Argument auf: Alles ist erlaubt. Die Antwort des Paulus ist konsequent. Nur weil etwas erlaubt ist, bedeutet das nicht, dass alles nützlich ist, und nur weil etwas erlaubt ist, bedeutet das nicht, dass alles die anderen auferbaut. Daher sagt er, niemand suche das Seine, sondern das des Anderen. Das Evangelium von Wasser und Geist ist kein Evangelium, das gegeben wurde, um mit dem Glauben zu prahlen, sondern ein Evangelium, das gegeben wurde, um die Nächsten von der Sünde zu erretten. Ist Paulus ein Mensch, der so handeln möchte, dass er auch das Gewissen der anderen berücksichtigt? Wenn aber jemand zu euch sagt, dies ist als Opfer dargebracht worden, so esset nicht um jenes Willen, der es anzeigt, und um des Gewissens Willen, des Gewissens aber, sage ich, nicht deines eigenen, sondern desjenigen des anderen. Denn warum wird meine Freiheit von einem anderen Gewissen beurteilt? Wenn ich mit Danksagung teilhabe, warum werde ich gelästert über das, wofür ich Dank sage? 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Verse 28 bis 30. Betrachtet man die Bibel so kann man sagen, dass der Apostel Paulus ein Mensch war, der so handeln wollte, dass er nicht nur sein eigenes Gewissen, sondern auch das Gewissen der anderen berücksichtigte. Dies liegt daran, dass der Maßstab seines Lebens nicht bloße persönliche Freiheit war, sondern der Nutzen der Verbreitung des Evangeliums und der Glaube, der den Glauben der anderen auferbaut. Paulus erklärt dieses Problem in 1. Korintherbrief Kapitel 10 direkt. Er wusste, dass keine Speise von Natur aus unrein oder verboten ist. Er handelte jedoch nicht ausschließlich aufgrund des Wissens um diese Tatsache. Er sagt, dass man das Gewissen der anderen berücksichtigen muss. In 1. Korintherbrief Kapitel 10 Verse 28 bis 29 sagt Paulus Folgendes: Wenn aber jemand zu euch sagt, dies ist als Opfer dargebracht worden, so esset nicht um jenes Willen, der es anzeigt, und um des Gewissens Willen, des Gewissens aber, sage ich, nicht deines eigenen, sondern desjenigen des anderen. Dieses Wort zeigt ein sehr wichtiges Prinzip. Paulus lehrte, dass es zwar mit dem eigenen Gewissen kein Problem geben mag, es jedoch richtig ist, eine Handlung einzuschränken, wenn das Gewissen eines anderen verletzt werden oder Verwirrung erfahren könnte. Für Paulus war der wichtige Maßstab nicht einfach »bin ich frei?«, sondern »welche Auswirkungen hat diese Handlung auf andere?« Daher sagte er, dass er seine Rechte und seine Freiheit einschränken könne, obwohl er sie besitzt. Auch in 1. Korintherbrief Kapitel 9 spricht Paulus von demselben Glaubensprinzip. Er sagt, dass er allen alles geworden ist, damit er auf alle Weise einige errette. Dies zeigt seine Haltung, so handeln zu wollen, dass er die Situation und das Gewissen der Menschen jener Zeit berücksichtigte. Letztendlich war das Merkmal von Paulus Leben eine Haltung, die dem Glauben Vorrang vor der Freiheit einräumte. Er besaß Wissen und Glauben, versuchte diese jedoch in einer Weise einzusetzen, die den Glauben der anderen auferbaut. Betrachtet man daher die Bibel, so kann man sagen, dass Paulus ein Apostel war, der so handeln wollte, dass er das Gewissen und den Glauben der anderen mit berücksichtigte, anstatt ein Mensch zu sein, der einfach nur aufgrund seines eigenen Gewissens handelte. Diese Glaubenshaltung ist ein wichtiges Glaubensprinzip, das die Gemeinschaft auferbaut und den Nutzen des Evangeliums von Wasser und Geist verwirklicht. Paulus gibt praktische und spezifische Richtlinien. Fleisch, das auf dem Markt verkauft wird, ist kein Problem. Wenn jedoch jemand sagt, dies ist ein Götzenopfer, dürfen Sie es nicht essen. Der hier maßgebliche Standard ist nicht die Speise selbst, sondern eine Frage des Gewissens. Es ist nicht das eigene Gewissen, sondern das Gewissen der anderen. Dies liegt daran, dass ein Mensch, der durch das Evangelium von Wasser und Geist bereits Freiheit erlangt hat, diese Freiheit nicht beweisen muss. Besteht der Zweck des Lebens der Christen nicht voll und ganz darin, zur Ehre Gottes zu leben? Ob ihr nun esset oder trinket oder irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Seid ohne Anstoß, sowohl Juden als Griechen und der Versammlung Gottes. Gleichwie auch ich mich in allen Dingen allen gefällig mache, indem ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den der vielen, auf dass sie errettet werden. 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Verse 31 bis 33. Gemäß den Lehren der Bibel kann man sagen, dass der ultimative Zweck des Lebens der Christen der Glaube ist, zur Ehre Gottes zu leben. Dies liegt daran, dass das Leben eines Gläubigen nicht einfach dem eigenen Erfolg oder der eigenen Befriedigung dient, sondern dass er zu einem Leben berufen ist, das die Gerechtigkeit Gottes offenbart und Gott die Ehre gibt. Der Apostel Paulus sagt in 1. Korintherbrief Kapitel 10, Vers 31, »Ob ihr nun esset oder trinket oder irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes.« Dieses Wort zeigt, dass das Glaubensleben nicht nur auf besondere religiöse Aktivitäten beschränkt ist, sondern dass alle Bereiche des täglichen Lebens mit Gott verbunden sein müssen. Zudem heißt es in Epheser Kapitel 1, dass einer der Zwecke, zu denen Gott die Menschen errettet hat, darin besteht, die Ehre Gottes zu offenbaren. Wenn das Wort des Evangeliums von der durch Gott vollbrachten Errettung durch das Leben der Menschen offenbart wird, kehrt die Ehre zu Gott zurück. Zur Ehre Gottes zu leben umfasst mehrere Bedeutungen. Erstens wird Gott zum Zentrum des Lebens, nicht man selbst. Zweitens bedeutet es, so zu leben, dass man darüber nachdenkt, ob die eigenen Entscheidungen und Handlungen in eine Richtung weisen, die Gott gefällt. Drittens bedeutet es, so zu leben, dass Gottes Errettung und Gnade durch das Glaubensleben offenbart werden. Ein solches Leben ist kein Leben, in dem man sich gewaltsam unterdrückt, sondern eine Lebensrichtung, die bei einem Menschen, der Gottes Gnade erkannt hat, auf natürliche Weise in Erscheinung tritt. Ein Mensch, der die von Gott geschenkte Gnade der Errettung zutiefst erkennt, gelangt an den Punkt, an dem er sein Leben in einer Weise führen möchte, die Gott die Ehre gibt. Darüber hinaus zeigt sich das Glaubensleben zur Ehre Gottes nicht als ein abstraktes Leben, das einfach nur an Gott denkt, sondern als ein Leben, das die Menschen liebt und die Gemeinschaft auferbaut. Wenn man an den Nutzen der anderen denkt und nach den Werten des Evangeliums lebt, wird die Ehre Gottes im Leben offenbart. Letztendlich ist der Kern des Glaubens, von dem die Bibel spricht, eindeutig. Das Leben eines Christen ist kein Leben für sich selbst, sondern ein Leben, das zur Ehre Gottes gelebt wird. Ein Gläubiger ist dazu berufen, als ein Wesen zu leben, das sich in allen Lebensbereichen an Gott erinnert und durch dieses Leben offenbart, wer Gott ist. Paulus fasst dieses gesamte Kapitel in einem Satz zusammen. Ob ihr nun esset oder trinket oder irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Er macht dies konkret. Seid unanstößig sowohl Juden als Griechen und der Versammlung Gottes. Dies ist die Art und Weise, wie Paulus selbst lebte. Gleich wie auch ich mich in allen Dingen allen gefällig mache, indem ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den der vielen, auf dass sie errettet werden. 1. Korintherbrief, Kapitel 10, fragt heute jeden von uns: Leben Sie, um Ihre Freiheit zu beweisen, oder leben Sie für die Errettung der anderen, als jemand, der durch den Glauben an das Wort des Evangeliums von Wasser und Geist bereits die Errettung von der Sünde erlangt hat?